Ah, das ist total weird jetzt. jetzt rede ich mit mir selber. Also ich bin zwar sendungsbewusst, aber so eine Rampensau bin ich auch wieder nicht, gell? Dass ich da jetzt mit mir allein rede. Also, legen wir los. Herzlich willkommen bei Sitzfleisch, dem Ultracycling-Podcast mit Florian Kraschitzer und ohne Christoph Strasser. 1A, das Intro. Das habe ich ja wieder mal abgeliefert. Also, ihr hört es, ich bin heute allein. Der Straps ist noch rekonvaleszent von seinem Ausscheiden beim TCA. Das werden wir natürlich in aller Ausführlichkeit in den nächsten Episoden besprechen. Wir haben heute eine super spannende Episode. Wir werden nochmal das Bright Midnight besprechen mit einem super Gast, der sehr intimes und sehr, sehr cooles Video über ihr eigenes Bright Midnight gemacht hat und jetzt nochmal mit uns das Bright Midnight bespricht. Das wird ein richtig cooles Gespräch, bleibst du jedenfalls dran. Und ja, bevor wir reingehen, spüre mal kurz einen kurzen Gruß vom Straps ab.
So, ich habe mir jetzt schweren Herzens entschieden, dass das Transcontinental für mich heuer zu Ende ist. Ich habe die letzten zwei Tage schon gemerkt, dass ich zwar Tiefs habe, Hochs und Tiefs und Schwächephasen, das kenne ich ja ganz gut, und das war diesmal aber anders. Es hat sich irgendwie nicht richtig angefühlt. Also ich war irgendwie nicht ganz gesund, habe ich das Gefühl gehabt. Und zwar habe ich dann zum Husten angefangen. Ich glaube, die erste Nacht in Norwegen bei 0 Grad und doch hohem Tempo war sicher für die Atemwege eine ordentliche Herausforderung. Und ich habe dann, ich war so kurzatmig, und immer wenn's ein bisschen bergauf gegangen ist und ich mehr wie 200 Watt treten müssen, ist einfach nicht gegangen. In Polen war das jetzt noch okay, weil du bist mit Rückenwind halt trotzdem dahin geholt in der Ebene. Aber damit komme ich keinen Berg mehr auf. Ich hätte jetzt dann noch richtig früher davon kommen. Und ich war immer jetzt so, das Gefühl gehabt, mir ist so heiß im Kopf, aber grundsätzlich ist es sonst sehr kalt, also wenn es geregelt hat, habe ich gleich mit Schüttelfrost gehabt. Und deswegen war ich da jetzt bei der Apotheke, haben ein Fieberthermometer gekauft, 37,9 Temperatur, also Fieber, und Durchfall habe ich jetzt auch gekriegt halt heute. Also einige Sachen, die einfach absolut keinen Sinn machen, unter den Umständen weiterzufahren. Und jetzt war in einem Hotel, hat man gedacht, ich mache den restlichen Tag Pause. Hat man auch noch in der Apotheke Dinge gekauft zum Temperatur- oder Fiebersenken gegen einen Durchfall. Aber natürlich gibt es jetzt nach ein paar Stunden keine Unterheilung, und nachdem noch mehr wie die Hälfte des Rennens vor mir liegt und die eigentlich nicht mit angeschlagener Gesundheit da um jeden Preis noch weiterfahren will, weil dass ich diese Jahr finishen kann, das weiß ich schon, und dass es für die Gesundheit langfristig nicht gut ist, in so einem Zustand weiterzufahren, weiß ich auch. Also deswegen muss ich jetzt einmal schauen, wo ich da eigentlich bin, wie die Stadt heißt und wie ich dann morgen wahrscheinlich wieder im Zug anfahren kann.
Ja, das dramatische Ende vom Strapsheim TCA. Es war jetzt eh nicht so viel anders, als die den Straps folgen, wenn auf seinen Kanälen das eh schon mitgekriegt haben. Das TCA heuer, extrem coole Strecke, extrem spannend. Ich habe in der letzten Episode gesagt, ich habe eigentlich kein FOMO. Ja, jetzt so beim Dotwatchen habe ich schon wieder ein bisschen Lust gekriegt, aber echt cool zum Dotwatchen. Sehr, sehr viele bekannte Namen, bekannte Gesichter, richtig spannend. Es dürften, glaube ich, bis auf den Robin da in Norwegen und Schweden echt alle zu kämpfen gehabt haben. Also viele sehr gekämpft, Schwierigkeiten gehabt. Jetzt haben sie fast alle wieder erholt und das geht gut dahin. Und wenn die Folge jetzt rauskommt, wird der Robin wahrscheinlich schon als Sieger feststehen im Ziel sein. Allzu weit hat das nicht mehr. Wie gesagt, das TCA werden wir in den nächsten Folgen ganz intensiv besprechen. Und heute nochmal ins Bright Midnight reingehen. Ein richtig cooles Rennen, was mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat jetzt da. In der Nachbetrachtung, jetzt ist doch schon eine Zeit lang her, macht mir das Finish sehr, sehr stolz, muss ich tatsächlich sagen. Es war wirklich ein Kampf und das taugt mir schon, dass ich es geschafft habe zu finishen. Und ja, ich bin jetzt gerade ein bisschen am Abklären, was es genau war, was wirklich das Belastungsasthma, kann es vielleicht was anderes gewesen sein, wie kann man das in Zukunft verhindern, was gibt es da für Strategien, das schauen wir jetzt gerade an. Und ja, ich würde mich sehr, sehr freuen, also ich habe jetzt einiges an Feedback schon gesammelt, wir würden gerne noch ein paar Fragen, also nicht nur zum Bright Midnight, aber auch, also wenn noch ein bisschen Feedback kommt, wenn ihr mir schreibt, was ihr gern wissen wollt von mir, von meinem Bright Midnight, von meinem Setup, von meinem Rennen, was weiß ich, was euch einfällt. Und das würde man gerne auch dann in den nächsten Folgen so ein bisschen mit einarbeiten und beantworten. Und jetzt, ohne weitere große Umschweife, schalten wir zu meinem Gespräch mit der Lilly. So, und wir haben jetzt zur Lilly geschalten. Wir sind jetzt bei dir in der Nähe von Würzburg. Danke, dass du dir Zeit genommen hast für das Gespräch heute. Und ja, ich bin schon sehr, sehr gespannt, was du zu erzählen hast.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr.
Ja, sehr cool. Also wir haben uns kennengelernt beim Bright Midnight vor dem Start schon am Campingplatz, die zwei Tage davor. Und wir möchten heute natürlich über das Bright Midnight reden, über deinen Film, aber auch überhaupt über deine Reise, wie du zum Ultracycling überhaupt gekommen bist.
Sehr gerne, ja.
Dann fangen wir gleich mal damit an. Du bist ja, also wir sprechen ja nicht über dein Alter. Das
ist in Ordnung. Ich hatte erst vorgestern Geburtstag und habe es auch auf Instagram so ein bisschen zelebriert. Also okay. Ich bin 37 geworden.
Ja. Du bist ja relativ spät berufen. Du bist relativ spät zum Radsport gekommen und speziell zum Ultracycling. Also was waren so deine ersten Berührungspunkte? Wie hast du den Sport entdeckt und wie ist es dann zu deiner Leidenschaft geworden?
Also 2021 habe ich mir damals ein Gravelbike gekauft. Und davor bin ich eigentlich so eine Klapperkiste mehr oder weniger gefahren. Die hatte, glaube ich, 3 Gänge. Einfach nur mal, um kurz beim Bäcker was zu holen oder ja, so ganz kleine Sonntagsrunden. Und habe dann gemerkt, okay, es ist ganz schön anstrengend mit dem Fahrrad. Und genau, und dann habe ich mir ein Gravelbike gekauft. Und es war ja, also es ist ein komplett anderes Fahrgefühl. Und ja, und es hat mir immer mehr Spaß gemacht. Und die Touren wurden auch immer länger. Irgendwann bin ich dann aufs Bikepacking gekommen. Hauptsächlich über YouTube damals. Und dachte dann, okay, komm, ich probiere es auch mal aus. Und ja, dann bin ich immer mehr Fahrrad gefahren und irgendwann in dieses Ultra auch reingekommen. Also hauptsächlich eigentlich über YouTube-Dokus. Genau, das waren so die ersten Berührungspunkte mit dem Bikepacking. Und dann habe ich gesehen, okay, da gibt's ja auch ganze Wettkämpfe rund ums Bikepacking.
Okay, was waren so deine ersten größeren Touren?
Ach, ich habe eigentlich immer nur so übers Wochenende mal Touren gemacht. Das waren so mal 50 Kilometer, dann waren es 90 Kilometer an einem Tag. Und dann 2023 war das, habe ich meine erste Solo-Bikepacking-Tour gemacht. Auch nichts Weltbewegendes, keine große Weltreise. Das war hier am Bodensee, bin ich entlang gefahren, in der Schwäbischen Alb, im Allgäu waren es 4 Tage. Und das war so meine erste große Tour für mich. Und ich bin dann in den 4 Tagen, bin ich dann um die 430 Kilometer waren das. Und genau, das war so das erste Größere, was ich gemacht habe. Und danach wurde es eigentlich immer mehr. Und dann letztes Jahr habe ich mir im Frühjahr habe ich mir dann ein Rennrad gekauft. Und dann wurde das Fahrradfahren immer mehr. Davor war das eher so ein bisschen mehr das Laufen, lag mehr der Fokus drauf. Und dann habe ich das Salton Lake entdeckt. Das ist ein Bikepacking-Event in Österreich. Und dachte mir, komm, ich probiere das da mal aus. Mal so ein Bikepacking-Event mitzufahren.
Wenn du sagst, so deine ersten Bikepacking-Touren, du hast ein Gravelbike gehabt, du bist relativ spät eingestiegen, also jetzt in der Geschichte des Bikepackings, also du bist wahrscheinlich jetzt nicht mit Pena-Bags und Frontloader gefahren, sondern schon mit relativ modernem Setup. Hast du
aber nicht vergleichbar mit dem, was ich heute hatte. Okay. Das war schon noch, ich hatte auch keine Radbrille oder irgendwie ultra gutes Fahrradzeug so. Das war auch, ich bin mit T-Shirt gefahren, hatte auch nicht wirklich Radklamotten. Also ich habe da wirklich schon von Anfang an so, ja, eher klein angefangen und habe mich dann so reingefuchst.
Okay, und dann für das Salt and Lake, da hast du dann so richtig damit auseinandergesetzt mit Setup, mit Ausrüstung, mit Material?
Genau, aber auch noch nicht in dem Maß wie jetzt zum Beispiel für Spread Midnight. Also ich habe dann schon geschaut, dass ich nicht zu viel dabei habe. Natürlich von Bikepacking-Tour zu Bikepacking-Tour damals wurde es immer weniger, weil ich gemerkt habe, okay, man braucht ja gar nicht so viel unterwegs, jetzt wenn man mit dem Auto unterwegs ist. Und für Spread Midnight habe ich mich so vorbereitet, dass es immer noch gemütlich war. Also ich war mit Zelt und Schlafsack unterwegs, aber noch nicht, dass ich Richtung Ultralight denke. Und ich hatte zum Beispiel auch keine gescheite Regenjacke. Also ich habe da ganz viele Erfahrungen gemacht, die ich dann fürs Bright Midnight auch nutzen konnte. Ich hatte keine Handschuhe dabei. Und das Salt and Lake hat Ende September, Anfang Oktober stattgefunden. Und es waren 3 Grad oben auf dem Berg und es hat geregnet, also ein Dauerregen war dort. Und ja, also ich habe da sehr gelitten, aber habe dadurch auch sehr viel erfahren. Und so bin ich dann eher noch mehr rein in das Thema und habe gemerkt, okay, also das Thema Ultracycling ist viel, viel breiter und ist ja ein ganzes System dahinter. Das ist ja nicht nur, ja, gucken, was man halt so mitnimmt, das ist ja... Da gibt's ja kaum ein Ende, wie weit man sich da informieren kann und reindenken kann.
Ja, hast du dann, also obwohl du dann relativ schlecht deinen eigenen Aussagen da bei dem Salt and Lake vorbereitet und ausgerüstet warst, hast du davon nicht abschrecken lassen. Also es war dann eher so, dass dir das angespornt hat, mehr zu lernen und mehr zu erfahren.
Ganz genau, es war genau das Gegenteil. Also mich hat's total angefixt. Ich war wirklich am Ende, weil es hat 2 Tage durchgeregnet. Aber ich habe es durchgezogen, habe dann auch gefinisht, aber habe eben gemerkt, okay, also ich muss da, wenn ich das Bright Midnight, weil zu dem Zeitpunkt wusste ich, ich möchte da weiter reingehen und habe das Bright Midnight entdeckt, wenn ich da aber mitmachen möchte, muss ich da auch viel, viel mehr mich mit auseinandersetzen, vor allem Thema Setup.
Mhm. Also es war September, Oktober, da waren ja die meisten Anmeldungen fürs Jahr drauf dann eigentlich schon zu. Also war dann für dich schon von Anfang an klar, Sprite Midnight fast in 2 Jahren oder hast du dann schon noch versucht, irgendwie einen Startplatz zu bekommen fürs Jahr drauf?
Ja, ich habe schon versucht fürs Jahr drauf, also jetzt für 2026, weil es war ja dann Anfang Oktober. Das heißt, ich hatte dann noch so 10 Monate oder was oder 8 Monate, so in dem Dreh hatte ich dann Zeit zu trainieren und mich darauf vorzubereiten. Und ich dachte, okay, so eine Grundfitness ist schon da. Alles andere kann ich noch aufbauen.
Mhm. Und was war dann so, also du bist auf das Kummern, das Bright Midnight, das ich war, wie das erste Mal gesehen habe. Ich glaube auf Instagram, über Justinas. Ich war von Anfang an begeistert. Ich habe es dann 3 Jahre lang nicht geschafft. Das hat irgendwie nie so richtig in meinen Plan reinpasst. Und jetzt habe ich es endlich geschafft. War das bei dir auch so, dass du sofort begeistert warst und gewusst hast, du möchtest das fahren oder hast du dir andere Rennen auch noch angeschaut?
Nee, ich wusste sofort, dass ich das machen möchte. Ich war davor schon 3 oder 4 Mal in Norwegen, also ich kenne die Region dort. Ich war bis oben zu den Lofoten damals einen Roadtrip gemacht und ich liebe Norwegen einfach landschaftlich gesehen. Und ich dachte mir, okay, mit dem Fahrrad wird es wahrscheinlich nochmal eine ganz intensivere, krassere Erfahrung und ich wollte genau. Also das war der Grund, warum ich mich dort angemeldet habe, wegen der Landschaft und weil ich das einfach drumherum so lieb. Und mit dem Fahrrad erlebst du das alles ja viel, viel intensiver. Und ich stelle mich dem gerne, so an diese Grenzen zu gehen. Und auch was das Wetter eben auch angeht.
Ja, sehr cool. Also wenn du dann eben noch viel weiter im Norden warst, bis bei den Lofoten, dann kennst du ja wirklich das ganz, ganz schlechte Wetter in Norwegen auch noch.
Ja, ich weiß, dass das von jetzt auf nachher sich ändern kann und dass du eigentlich fast jeden Tag mit Regen rechnen kannst. Und durch Salt Lake wusste ich, okay, Regen ist ein Thema, Kälte ist ein Thema, an dem muss ich arbeiten. Deswegen bin ich auch den Winter durchgefahren, habe mich dem Wetter gestellt, habe versucht, mich da eben dann auch abzuhärten und mein Setup zu testen, was geht und was nicht. Ist ja auch so eine individuelle Sache.
Ja, das ist unglaublich wichtig. Das ist so individuell, gerade das, also das Kälteempfinden ist bei jedem ganz anders und die einen lieben dann eher so ein bisschen das weitere Gewand oder die richtigen Winterhosen, die anderen fahren lieber mit Beinlingen oder irgendeiner Kombination. Da muss man wirklich, ja, das ist schon sehr gut, das vorher ausgiebig zu testen, weil das war bei mir so beim in Chile. Da habe ich direkt vor dem Start entschieden, dass ich jetzt doch mit der Winterhose fahre. Das Wetter war ähnlich. Und das hätte ich niemals machen können, wenn ich der Winterhose nicht vertraut hätte. Wenn ich das erste Mal die Winterhose auspackt hätte, oder wie viele gemacht haben, die schon mit mir ein bisschen früher dort waren, noch irgendjemanden angerufen in Europa und gesagt, hey, bring mal bitte eine Winterhose mit. Das funktioniert nicht. Also gerade so, man muss schon recht gut vertraut sein mit seinem Material, meiner Meinung nach.
Ja, gerade so die wichtigen Sachen. Also ich hatte alles, was ich dabei hatte in Norwegen, hatte ich auch getestet, ausgiebig, über mehrere Ausfahrten, außer die Überziehschuhe zum Beispiel, die hatte ich vorher noch nicht getestet. Das war, weil meine, die ich im Winter durchgefahren bin, die waren auch schon gut mitgenommen. Und ich glaube, so 2 Wochen vorher habe ich mir die dann neu geholt, aber von einer anderen Marke. Und die, ja, die würde ich jetzt zum Beispiel nicht mehr nutzen. Aber die Überziehschuhe, naja. Ja, ich glaube, da hätten keine gehalten.
Ja,
bei dem Sumpf, wo man da teilweise durch ist.
Bei dem Wetter nicht, beim Sumpf ganz bestimmt nicht. Aber es sind gerade so Kleinigkeiten. Also es kann funktionieren, einwandfrei mit den Überschuhen. Ich habe auch wieder in Chile, weil ich bin auch viel mit meinen Überschuhen gefahren. Ich war ja 10 Jahre Fahrradbote, bin jeden Winter eigentlich durchgefahren. Aber man hatte dann trotzdem maximal 10 Stunden an, wenn man eine Doppelschicht im Winter fährt. Und in Chile habe ich es dann 3 Tage angehabt und dann hat dieser Reißverschluss einfach so in die Achillessehne reingedruckt, dass ich richtig Schmerzen beim Gehen dann gehabt habe. Aber das kann man halt natürlich nicht testen, weil wann hast du schon mal 3 Tage deine Überschuhe an?
So,
also man kann es dann auch übertreiben.
Ja, deswegen hatte ich welche genommen ohne Reißverschluss, weil ich schon dachte, okay, Reißverschluss ist immer so eine Sache, ob die jetzt irgendwo drücken. Aber die ich jetzt dabei hatte, die sind auch die ganze Zeit runtergerutscht. Also von daher, ja, die waren nicht ganz optimal, aber ja, für die Zwecke hat es jetzt erstmal ausgereicht, für die 5 Tage.
Werbung. An der Stelle möchten wir uns heute wieder bei allen bedanken, die uns auf Steady unterstützen.
Auf Steady und auf Apple Podcasts könnt ihr unseren Feed werbefrei abonnieren und anhören.
Ja, und was es auch noch gibt, wir haben 3 verschiedene Möglichkeiten, 3 Pakete. Wir machen alle 3 Monate eine Live-Session mit euren Fragen, wo wir uns 1 Stunde Zeit nehmen, um auf alle Details einzugehen. Und wir können auch persönliche Grußbotschaften rausschicken an euch, wenn es um Geschenke, um Geburtstage, um gute Wünsche oder was auch immer geht. Und ihr findet alle Möglichkeiten, die ihr auf Steady buchen könnt, in den Shownotes. Danke nochmal.
Danke für euren Support. Werbung Ende. Du hast die 10 Monate vorbereitet. Hast du einen Trainingsplan gehabt oder hast du gesagt, einfach so viel wie möglich Radfahren?
Also, wie gesagt, vorher lag ja der Fokus so ein bisschen mehr aufs Laufen. Also ich habe damals für einen Halbmarathon trainiert und da das erste Mal auch nach einem kostenpflichtigen Trainingsplan. Dort habe ich dann so ein bisschen die Basics gelernt, wie man so ein Training aufbaut, dass man jetzt nicht jeden Lauf versucht, an seine Bestzeit zu kommen, sondern auch vielleicht mal mehr auf den Puls achten, so eine Basis erstmal aufbauen. Daher wusste ich, okay, oder ich dachte, ich kann es vielleicht aufs Radfahren auch so ein bisschen adaptieren, dass ich jede Woche eine lange Ausfahrt habe, eher gucke, dass ich in Zone 2 fahre, also eher Puls weiter unten halte, dann Intervalle auf der Rolle Und ja, vielleicht auch einfach mal so Freestyle nach Gefühl. Und Höhenmeter natürlich, war natürlich auch ein Trainingspunkt. So habe ich das für mich aufgebaut und einfach schauen, dass ich so viel Sattelzeit wie möglich bekomme. Ich habe zwar nach Trainingsplänen geguckt, aber ja, die waren mir dann zu teuer.
Ja, verstehe auch, ja. Aber gerade wenn man jetzt relativ am Anfang steht, das sagt der Straps auch immer, so viel Umfang wie möglich und kann man mal prinzipiell nicht viel falsch machen. Natürlich ist ein Trainingsplan ein guter, immer besser, aber wenn man, gerade wenn man am Anfang steht und noch nicht viel Erfahrung hat, ist einfach Umfang das Allerwichtigste. Mhm. Und wenn man den gut verträgt und wenn man viel fahren kann, dann ist schon mal viel gewonnen.
Das, was halt so geht nach neben dem Alltag und ja. Beruf und was halt so noch ansteht, ja.
Das ist ja das, ja. hast du dir gedacht, ja, das sind jetzt dann doch 1000 Kilometer, es ist deutlich länger als das Salt Lake, hast du fast vorher noch irgendwie so ein Testrennen oder ein Testevent?
Genau, ich habe mich dann fürs Alpaka angemeldet. Das ist ein Bikepacking-Event auf der Schwäbischen Alb. Und es war am 1. Mai und ging dann freitags los, früh um 6.30 Uhr und bis Sonntag 15 Uhr, glaube ich, war die Cut-Off-Zeit oder 17 Uhr, so in dem Dreh. Das war für mich so meine Generalprobe, weil es fast exakt die Hälfte von Bright Midnight war. Also am Ende, also du hattest Checkpoints und musstest deine Route selber planen. Deswegen konnte man nicht ganz genau sagen, wie viele Kilometer am Ende rauskommen. Aber bei mir waren das 500 irgendwas, ich kann es jetzt nicht mal genau sagen, und 7400 Höhenmeter, also ungefähr die Hälfte vom Bright Midnight. Das war so für mich die Generalprobe, auch für mein Setup, was ich dabei habe.
Mhm. Also warst du dir da schon relativ sicher mit deinem Setup?
Ja.
Hast du dann danach noch Entscheidungen getroffen?
Ja, bei mir stand die ganze Zeit in Frage, nehme ich den Schlafsack mit oder nicht, weil ich wusste, ich möchte nicht mit Zelt unterwegs sein. Das war ganz am Anfang auch eher so der Plan, mit Zelt unterwegs zu sein. Aber ja, mit Zelt, da hast du halt nochmal ein Kilo mehr. Und nutzt du den auch wirklich am Ende? Also dieses Auf- und Abbauen und wenn es dann nass ist und dann erholst du dich auch nicht richtig. Das war nämlich in Österreich der Fall. Beim Salt Lake hatte ich es ja dabei und habe es nur in der ersten Nacht genutzt. Und Salt Lake bin ich auch 5 Tage gefahren. Ja. Deswegen, Zelt war dann irgendwann gut, war für mich raus, aber Schlafsack war die ganze Zeit so ein Thema. Beim Alpaka hatte ich es nicht dabei, weil da hast du überall Unterkünfte bekommen. Deutschland ist da ja relativ unkompliziert. Aber in Norwegen war ich mir nicht sicher. Finde ich da wirklich immer eine Unterkunft oder ja, oder muss ich vielleicht doch mal draußen schlafen? Und dann dachte ich, okay, ich nehme den Schlafsack mit. Das war schlussendlich dann auch eine gute Entscheidung.
Ja, also ich war ja, du hast ja Norwegen Erfahrung, du hast das anscheinend schon gewusst, ich war ja relativ naiv, ich habe mir schon gedacht, also es sind schon sehr, sehr viele Touristen in Norwegen und Schweden, Finnen und Norweger selber machen ja hauptsächlich in Norwegen Urlaub und haben wir schon bessere Infrastruktur erwartet, ich war da schon so ein bisschen blauäugig, also es hat natürlich überall diese Hütten gegeben, aber die waren auch oft ausgebucht, aber so richtig Hotels und dann Hotels auf Booking, da gibt's ja kaum und wenn, dann kostet mal eine Nacht 800 Euro oder
ganz
so,
genau.
Was dann auch unrealistisch ist.
Ja, ja, und je näher Bright Midnight kam, desto größer wurden meine Zweifel. Schaffe ich das überhaupt? Also ich habe ja die ganze Zeit eigentlich so meine Fitness trainiert und die habe ich auch gut aufgebaut, aber je näher Bright Midnight kam, desto mehr hat mein Kopf angefangen, sich in den Vordergrund zu drängen. Also der wurde immer lauter und dann wusste ich auch nicht, okay, schaffe ich die Distanzen, die ich mir vorher so zurechtgelegt habe? Also ich habe mir die Strecke so ein bisschen in Etappen aufgeteilt, unterschiedliche Szenarien aufgebaut. Aber wenn ich jetzt die eine Unterkunft nicht erreiche an dem einen Tag, schaffe ich es dann wirklich noch weiterzufahren, 50, 100 Kilometer? Oder muss ich vielleicht doch irgendwo in der Hütte schlafen? Deswegen war für mich klar, okay, der Schlafsack geht mit. Und schlussendlich, ja, wie gesagt, war es die beste Entscheidung.
Mhm. wenn du jetzt sprichst von deinen Zweifeln, waren das Zweifel daran, dass du es fitnessmäßig schaffst, oder war das wirklich dieser Gedanke, du hast ja die Strecke so in Einzelteile zerlegt, ob du dann genug improvisieren kannst, ob du das schaffst? Was waren so die Zweifel?
Also die Zweifel, die hochgekommen sind, sind welche, die schon immer in mir drin sind. Das sind immer die Zweifel, schaffe ich es überhaupt? Das ist so die lauteste Stimme, die in meinem Kopf so da ist. Und ich bin zwar das Alpaca gefahren, und nach Alpaca bin ich auf La Palma, habe ich bei einem Trainingslager mitgemacht. Und dort waren auch viele Höhenmeter. Also bin ich an einem Tag 200 Kilometer mit 5.500 Höhenmeter gefahren. Das hat gut geklappt. Aber kann ich das wirklich über mehrere Tage mit 170, 180 Kilometer, 3.500 Höhenmeter am Tag, schaffe ich das wirklich oder mache ich mir nur was vor? Das war dann, hat immer wieder so mit reingespielt. Und ja, und dann, als dann Bright Midnight angefangen hat, der Startschuss, dann der erste Tag war ja Kälte pur. Mit der Kälte bin ich eigentlich relativ gut klargekommen. Klar, ich habe gefroren, aber ich wusste, wie ich damit umzugehen habe. Ich wusste, was ich machen muss, damit ich wieder in die Wärme reinkomme. Aber der erste Tag, da habe ich schon meine Zieldistanz, die ich mir so zurechtgelegt hatte, schon mal nicht erreicht.
Kannst du uns ganz kurz, also jetzt bevor wir richtig reingehen ins Bright Midnight, ich möchte noch ein bisschen in der Vorbereitung bleiben. Mhm. Was hast du dir überlegt? Also was war so deine vorgestellte Zielzeit und in welche Etappen hast du dir das eingeteilt für dich selber?
Also ich glaube, ich hatte so 4 Szenarien mit unterschiedlichen Etappen. Einmal, dass jede Etappe eigentlich relativ gleich ist, über 5 Tage. 5 Tage war so meine Wunschzeit, dass ich es in 5 Tagen schaffe. Das eine war eben, wie gesagt, dass die 5 Tage immer relativ gleich sind, so um die 200 Kilometer, 210. Dann mein Wunsch wäre gewesen, am ersten Tag 280 zu fahren und am zweiten dann auch 250, glaube ich, waren es. Und dann nimmt die Etappe immer mehr ab, dass ich am Ende eigentlich am letzten Tag nur noch 160 dastehen hatte. Für meinen Kopf wäre das, glaube ich, das beste Szenario gewesen. Und so habe ich mir dann unterschiedliche Ziele aufgebaut und habe mir auch das Roadbook, das kam ja als Liste mehr oder weniger, das habe ich mir dann erstellt mit Icons und habe mir das Höhenprofil genommen und auf dem Höhenprofil markiert, wo sind welche Resupply-Punkte, Übernachtungsmöglichkeiten, ist das jetzt nur ein Campingplatz oder kann ich da auch eine Unterkunft buchen? Und anhand dessen habe ich die Etappen dann eben mir aufgeteilt und aufgebaut.
Okay. Und Straps und ich, wir sagen immer, also das Ultracycling ist eigentlich so die Kunst der Improvisation, weil man kann sich viele Pläne machen, aber ganz selten funktionieren die dann auch so tatsächlich, wie man sich das vornimmt. Hast du du hast mehrere Szenarien gehabt, aber hast du irgendwie ein Szenario gehabt, wo du denkst, okay, es funktioniert gar nicht so, wie ich will, oder es funktioniert viel besser, wie ich will. Also wärst du bereit gewesen, wenn du jetzt am ersten Tag nach 280 Kilometern noch topfit gewesen wären, zu sagen, ich fahre jetzt noch 40 weiter, oder andersrum, wenn du nur 200 schaffst, dass du sagst, okay, ich bin jetzt bereit, das Ziel gehen zu lassen und jetzt eine Unterkunft zu nehmen. Hast du dir das vorher durchgespielt oder war das dann im Moment das erste Mal Thema?
Nee, ich habe es mir vorher schon auch durchgespielt, aber was ich vorher eben nicht durchgespielt habe, ist der mentale Punkt. Den habe ich tatsächlich vor. Ich habe mir vorher schon überlegt, was wären so die Sachen, die mich aus dem Konzept bringen würden. Aber der Kopf war nicht dabei. Das Mentale war nicht dabei. Weil ich habe ein ganz starkes, warum ich das eigentlich mache. Und das ist so mein Antrieb für das alles. Und deswegen hätte ich nie gedacht, dass das mal wirklich so ein großer Punkt werden würde. Das stand nicht auf der Liste. Aber ansonsten, klar, ich wusste, ich muss jeden Tag mindestens 170 fahren, damit ich diese kompletten Tage dann wenigstens ausreize bis zur Cut-Off-Zeit. Das waren ja so um die 170 Kilometer, die 6,5, 7 Tage Cut-Off-Zeit. Das war mir klar, aber ja, das ist die Theorie.
Ja, die Theorie, ich habe ja, wie wir uns getroffen haben am Campingplatz, habe ich gesagt, ich fahre in 3 Tagen. bin nicht einmal annähernd in 3 Tagen gefahren. Das ist so der Klassiker, dass man sich immer ein bisschen zu stark einschätzt. Aber hast du, vielleicht gehen wir ganz kurz auf dein Setup. Du hast das ausführlich getestet. Was war so das, wo du gewusst hast, okay, das wird jedenfalls funktionieren, oder hast du dann irgendwo auch Punkte gehabt, wo, das ist vielleicht, mit dem habe ich mich nicht so gut auseinandergesetzt, das könnte vielleicht ein bisschen problematisch werden, oder warst du vollkommen überzeugt?
Also Kleidung war ich eigentlich vollkommen überzeugt. Das Einzige, was ich dann am letzten Tag, wo ich so ein bisschen unsicher war, ist, ich hatte keine Daunenjacke dabei. Ich hatte zwar so eine Isolationsjacke dabei und eine Regenjacke und 2 Baselayer und Armlinge. Also ich wäre schon irgendwie warm. Mir wäre warm gewesen, oder ich hätte jetzt nicht zu arg gefroren. Aber trotzdem, diese Daunenjacke hat irgendwie gefehlt. Für meinen Kopf auch. Also habe ich mich dann am Morgen noch entschieden, dass ich, also zum Rennstart, dass ich einen Fleece-Pulli mitnehme. Und das war die beste Entscheidung, dass ich mich dafür noch entschieden habe. Hat zwar extrem viel Platz eingenommen, aber die Satteltasche war nicht komplett gefüllt. Deswegen, ja, es hat da noch reingepasst. Das war so das Einzige, wo ich jetzt im Nachhinein sagen würde, okay, vielleicht das nächste Mal doch noch eine Daunenjacke mit einpacken. Und ja, der Rest, wie gesagt, die Überschuhe, ja. Aber ja, den Rest habe ich wirklich ausgiebig getestet und wusste genau, dass das funktioniert.
Wie war so für dich, also das war jetzt nicht der erste, du bist dieses Alpaka gefahren, wie war für dich so die Stimmung in Tolga bei der Registration und am Start? Hast du das aufsaugen können oder warst du zu nervös?
Und ich bin einfach viel zu nervös bei sowas. Da kommen so alte Muster in mir hoch. Ich bin eher so ein, ich würde nicht sagen, dass ich introvertiert bin. Wenn ich Leute kenne oder kleinere Grüppchen oder 2, 3 Leute um mich sind, dann taue ich auch sehr schnell auf und gebe mich dann auch so, wie ich bin. Aber wenn jetzt so größere Gruppen sind und schon so Grüppchen entstanden sind, dann fällt es mir sehr, sehr schwer, mich da zu integrieren. Oder ich kann nicht einfach auf Leute zugehen und dann sagen, hey, und was? Wie geht's euch so? Also, da fühle ich mich dann immer so ein bisschen unwohl. Ich fühle mich jetzt nicht beobachtet, das ist jetzt nicht der Fall. Aber beim Salt Lake zum Beispiel, beim Briefing einen Tag vorher, also während dem Briefing, ich bin, glaube ich, nach 10 Minuten gegangen, weil ich mich irgendwie so ängstlich gefühlt habe. Ich weiß nicht, das sind so diese inneren Ängste, die noch in mir sind. Und dann bin ich zurück in die Unterkunft, habe erstmal geweint. Das war jetzt beim Alpaka und beim Bright Midnight nicht der Fall. Ich habe mich dann schon auch, ich will nicht sagen gezwungen, aber schon gesagt, komm, jetzt versuch's halt. Und da hat's dann auch besser geklappt. Aber ja, ich fühle mich dann immer eher so ein bisschen, unwohl ist vielleicht das falsche Wort, aber ja, ich bin auch nicht so der Smalltalk-Typ.
Ja, hast du vorher, also bis relativ neu in der Szene, hast du vorher gewusst, wer der Justinas ist?
Nee. Also ich kannte ihn von Bright Midnight, ja, aber ich habe und wusste auch ungefähr, was er schon so erreicht hat, aber ich habe jetzt vorher nicht wirklich ihn bewusst irgendwie gesehen oder in einer Doku wahrgenommen.
Also so seinen, jetzt blöd gesagt, seinen Legendenstatus, das war dir ja nicht bewusst. Und dass das schon so ein Pull-Faktor einfach auch ist für das Event, das einfach, weil es der Justinas macht, dass es zusätzlich zur unglaublichen Landschaft, dass das schon auch ein Grund ist. Also du hast dann auch jetzt wahrscheinlich so diese seine Kritik an der aktuellen Ultraszene, die hast du wahrscheinlich jetzt nicht so wahrgenommen, oder?
Nee, tatsächlich nicht.
Okay, ja. Also für mich, ich bin schon länger drinnen und teile auch für seiner Kritik, teile einiges nicht, aber für mich war es total spannend, dass er diese Plattform da genutzt hat, also das Briefing für seine Kritik, und ich habe mir schon mal gedacht, das wird auf sehr viel taube Ohren stoßen, weil viel Leute, weil es so tief drinnen war in der Materie, dass das viele nicht verstanden haben.
Mhm. Ja, die habe ich leider nicht mitbekommen, die Insider.
Okay, aber du hast deinen Tracker abgeholt, das hat nur funktioniert.
Es hat alles funktioniert. Ich habe dann mich mit ein paar Leuten auch unterhalten und es war auch mega angenehm. Es ist oft nur so die ersten 10, 15 Minuten und dann taut man ja auch auf und dann passt es auch schon. Es sind ja auch alle voll lieb, auch so die Leute, mit denen ich in Kontakt bin. Ich habe das Gefühl, man hat halt so dieselbe Leidenschaft und teilt so das gleiche Mindset und ja. Dann...
Es ist dann auch wirklich das Smalltalk nicht so schwer, weil man steht vor dem Rennen, man hat alles Gleiche vor und genau. Es gibt nur die Frage nach dem Setup, nach dem Wetter und nach der geplanten Zielzeit.
Ganz genau, ja. Und es ist auch mega spannend. Also es war wirklich sehr, sehr schön. Ich fand es cool. Hat Spaß gemacht.
Ja, ich finde es einmal total spannend. Also da gibt es einfach von bis, da gibt es Leute, die fahren gefühlt mit einer halb leeren Satteltasche, wo ja, Ärmlinge und eine Windjacke drin haben. Und dann gibt es Leute, die haben alles dabei, also von Zelt bis, also Griller hat, glaube ich, keiner dabei gehabt, aber sonst, also wirklich alles, das ist schon immer super spannend und das sieht man eigentlich selten, dass man wirklich so ein breites Spektrum an Leuten sieht.
Man darf sich da auch nicht irritieren lassen.
Nein, auf gar keinen Fall. Man darf sich nicht verrückt machen lassen.
Oh ja, also da zweifelst du wieder alles an.
Ja, da muss man wirklich bei sich bleiben. Also ich habe am Start jetzt dann noch, also beim Briefing noch mit ein paar Leuten geredet. Also ich habe genau das gleiche Thema gehabt wie du mit dem Schlafsack. Mhm. Nehme ich ihn mit oder nicht? Ich war mir sicher, dass ich nicht draußen schlafen werde. Aber eben aufgrund meiner mangelnden Norwegen-Erfahrung haben alle Hütten, haben die Bettzeug, haben die eine Decke oder brauche ich da einen Schlafsack vielleicht? Das war so mein großes Ding, weil wenn ich in einer Hütte land, wo es kein Bettzeug gibt und ich habe keinen Schlafsack dabei, dann brauche ich dort mich nicht niederlegen und mich mit meiner Daunenjacke zudecken. Das bringt nichts.
Ja, genau. Und mir hat auch einer vorher geschrieben, manche Campinghütten haben eben kein Bettzeug.
Ja.
Da ist es schon von Vorteil, wenn du einen Schlafsack hast.
Ja. Ich habe mich dann dagegen entschieden. Also ich wusste, ich schlafe nicht draußen, aber ich habe mich dann dagegen entschieden, in der Hoffnung, dass ich schon eine Hütte, falls es eine Hütte wird, dass ich eine finde mit Bettzeug. wie ist dir dann, also die Nacht davor, wie ist dir da gegangen? Warst sehr nervös, hast du gut schlafen können?
Nein. Ich kann die Nacht davor nie gut schlafen. Da, zum Glück war der Start ja um 9 ging's los.
Ja.
Das heißt, ich bin dann irgendwann um 4 eingeschlafen und wusste, okay, ich habe jetzt noch wenigstens 3-4 Stunden. Aber beim Alpaka zum Beispiel, da ging es ja um 6.30 Uhr los und da hatte ich echt nur eine Stunde Schlaf. Das war hardcore. Ja, ich kann die Nacht davor einfach nie schlafen. Ich bin so nervös. Und ja, das war da jetzt wieder nicht anders.
Ja, ich bin eher der Morgenmensch. Ich bin auch großer Fan vom frühen Start oder zumindest vom Vormittagsstart. Was für mich ganz, ganz schlimm ist, sind die Starts um 20, 21 Uhr, weil ich halt dann tagsüber kann ich echt nicht schlafen vor so einem Rennen. Dann bin ich echt viel zu nervös. Aber wenn ich mal einschlafe, dann kann ich meistens durchschlafen bis zu so einem Start.
Mhm.
Außer diesmal, da war ich dreimal am Klo.
Oh, ja, ich habe die Podcast-Folge gehört.
Ja, das war sehr unangenehm.
Aber ich fand so 9 Uhr eigentlich ziemlich gut.
Ja, also für mich ja, perfekte Startzeit. Dann gehen wir mal rein ins Rennen selber. Wie bist du ins Rennen reinkommen? Wie ist dir gegangen? Gleich am Start zur Skisprungschanze rauf? Hast die eh nicht mitreißen lassen? Das ist ja so die große Gefahr, dass man fühlt sich gut, man ist nervös, man hat gute Beine, dass man da einfach mit den Leuten mitfährt, die zu schnell für einen sind.
Ja, genau. Dafür war Salton Lake auch sehr gut, weil dort stand ich ganz vorne mit dabei und habe mich komplett mitreißen lassen. Und deswegen wusste ich, okay, ich muss ganz hinten stehen, dass ich einfach bei mir bleib und nicht überpace von Anfang an. Ansonsten war das Wetter ja sehr schwierig einzuschätzen. Es hat ja morgens in Strömen geregnet. Ich wusste da nicht, soll ich jetzt die Regenhose anziehen oder nicht? Regenjacke okay. Aber ich habe mich dann für die Regenhose entschieden, aber es kam ja dann glücklicherweise erstmal kein Regen mehr runter. Ja, das war so das Einzige, was ich jetzt vielleicht anders gemacht hätte, weil man hat ja auch schon so einen blauen Himmel ein bisschen gesehen. Aber ansonsten war es echt ein schöner Start und es ging ja eigentlich gleich so einen kleinen Anstieg rein. Aber ja, ich war froh, wenn dann alle so ein bisschen weiter weg von mir waren.
Ja, das ist einfach schön, wenn man so, dann so ein bisschen so alleine ist und mit sich selbst, mit seinen Gedanken und dann kommt man so ein bisschen ins, also bei mir ist es dann immer, dann kommt man erst so ins Genießen rein. Am Anfang ist es alles ein bisschen zu hektisch.
Ja, und der Puls ist einfach trotzdem oben.
Ja.
Also man versucht da nicht so zu überpacen, aber so ein bisschen Adrenalin und alles ist dann mit dabei und dann ja, hört man das auch nicht so richtig. Also man fühlt es dann auch nicht so richtig, bin ich jetzt zu schnell oder nicht?
Ja. Wie ist dir so gegangen, die ersten Stunden bis zu dieser vielleicht ersten Hikebike-Passage, wo man das erste Mal schieben muss? Also man musste nicht, aber ich glaube, es haben fast alle geschoben, weil ich glaube, es steht nicht dafür, darauf zu fahren.
Nee. Ich bin irgendwie echt schwer reingekommen. Die Strecke war ja am Anfang sehr wellig.
Ja.
Und ich bin irgendwie nicht so in den Flow gekommen. Ich weiß nicht warum. Es hat echt ein bisschen gedauert. Und dann war ja diese erste Hike-and-Bike-Passage, ich glaube so nach 80 Kilometer. Und danach ging es dann erst so ein bisschen. Genau, aber davor, das war
bei mir das Gleiche. Also abgesehen von meinen anderen Problemen, also bei mir auch so, es war vom technischen Gravel war das, glaube ich, die ersten 80 Kilometer auch die schwierigsten.
Gefühlt. Es war halt auch alles nass und matschig.
Ja, durch die Wiesen dann auch.
Ja, stimmt.
Und dann auch ständig diese Kuhgatter. Ich meine, jedes geht anders auf. Also das war auch so ein Frust. Das eine ist so ein Draht, den man drüber hebt. Dann ist ein Gürtel, den man aufmacht. Mhm. Dann ist irgendeins zum Heben, eins zum Schieben, eins zum Drücken. Und man hat nie so das Gefühl, dass man es vorankommt, weil man irgendwie gefühlt alle 10 Meter stehen bleibt, eine Tür aufmacht, hinter sich zumacht.
Also ich habe mich da auch teilweise echt blöd angestellt, weil ich dann jetzt nicht wusste, wie macht man das Ding jetzt hier eigentlich auf. Und dann wollte ich auch nicht jedes Mal mein Fahrrad zur Seite stellen. Ich wollte jetzt auch nicht absteigen, aber es hat dann auch nicht so funktioniert.
Und dann wird's noch schwieriger, weil dann muss man das Ding wegheben, dann ist sie irgendwie vorbei.
Ganz genau.
Also da ist mir auch so gegangen. Aber ich habe dann eben nach dieser Hikebike auf dieser Hochebene, da habe ich so das erste Mal, also das war das erste Mal so, dass mich die Landschaft so komplett überwältigt hat. Also Tolga ist schön, aber wird es jetzt in keinen Reiseführer schaffen.
Nee, ich glaube auch nicht.
aber da diese Hochebene, das war das erste Mal, wo ich so wirklich, komplett geflasht war von dieser Landschaft.
Ja, genau. Und genau das liebe ich auch an Norwegen. Erstens hast du so diese Vielseitigkeit, so ganz unterschiedliche Eindrücke kannst du da, also innerhalb von kürzester Zeit und eben diese Fjells da oben.
Ja, das war wirklich, wirklich unglaublich. Mhm. Du hast dir vorgenommen, du möchtest mindestens 200 bis 280 Kilometer an Tag 1 fahren. Das heißt, du hast eben auch, wie viele, versucht, diesen letzten Resupply-Punkt, diese Tankstelle, die um 22 Uhr zusperrt, wolltest du den noch erreichen? War das dein Ziel auch, oder?
Jein, nicht unbedingt. Also mein Ziel war auf jeden Fall Checkpoint 1 eigentlich. Das war so das Mindeste, wollte ich auf jeden Fall erreichen. Ich hatte ansonsten eigentlich alles dabei. Ich habe mir am Vorabend Reis abgekocht. Das heißt, ich wusste, okay, abends habe ich auf jeden Fall noch was zu essen. Das erste Mal angehalten bin ich bei 135 Kilometer und habe alles nachgefüllt. Also ich hatte auch noch genug Essen. Das heißt, ich habe die Tankstelle ja schlussendlich auch gar nicht mehr bekommen. Die war schon zu. Ich bin kurz nach 22 Uhr dort gewesen. Oder 23 Uhr, irgendwie sowas. Bei mir war eher der Punkt, es war ja dann richtig kalt. Also ich glaube, es waren so 2 Grad unter diesem Anstieg noch. Und da war dann die Überlegung, okay, es ist jetzt 23:30 Uhr, fahre ich jetzt noch bis zu Checkpoint 1, sind ja, glaube ich, 46 oder so in dem Drehkilometer gewesen. Und vor allem, was ist dann da oben? Ist da jetzt so viel los, dass ich da auch keinen Schlafplatz mehr bekomme? Muss ich dann nochmal komplett runterfahren? Dann wären es ja die 280 geworden. Schlussendlich habe ich mich dann dagegen entschieden. Ich glaube, es war auch die richtige Entscheidung. Allein wegen der Kälte. Aber ja, das war dann der erste kleine Dämpfer, aber damit bin ich noch eigentlich echt gut klargekommen.
Okay, also du hast unten in dieser Stadt, mhm, am Fjord, da hast du, mhm, ein Zimmer bekommen.
Nee.
Nee, okay, weil es war ja
kein klassisches Zimmer, sagen wir es mal so.
Okay, weil es war ja dann doch recht weh, also sehr viele dort geschlafen, es ist aber schwierig, dort Zimmer zu kriegen.
Ja, also ich habe nicht irgendwie vorher geschaut, dass ich sage, okay, um 17 Uhr gucke ich mal rein, weil das war ja eigentlich gar nicht mein Ziel. Ich wusste, dort sind zwei Campingplätze und wenn was, dann lege ich mich dort einfach in eine Hütte. Ja, dann war ich an einem Campingplatz, aber man konnte in keine Hütte. Und dann dachte ich, okay, draußen werde ich aber auf keinen Fall schlafen. Es ist viel zu kalt, nass, also nasskalt. Ich lege mich einfach in den Duschraum. Und dort habe ich mich dann auf den Boden gelegt mit meiner Isomatte und mit dem Schlafsack, habe die Heizung angemacht und mich aufgewärmt und alles getrocknet. Ich wollte eigentlich auch noch duschen, aber das geht ja nur mit diesen Coins dort. Mhm. Ja, das war dann nicht drin, die Dusche.
Okay, und dann hast du nach einer Schlafpause, hast du dann den Checkpoint in Angriff genommen.
Genau, ja.
Das war für mich, dieser Anstieg, der war recht hart, aber wunderschön natürlich. Und für mich war klar, dass ich oben auf keinen Fall schlafen werde. Also da habe ich ganz, ganz klare, mhm, Meinung dazu, ich werde niemals am Berg schlafen, wenn sie es nicht vermeiden lässt, weil ich einfach, weil man oben ist, man ist recht warm und dann kann man gut die Abfahrt noch mitnehmen, ohne komplett auszukühlen. Aber wenn man mal gesessen ist oder geschlafen hat und dann muss man in die kalte Abfahrt, das ist immer so der Grund, warum ich nicht am Berg schlafe.
Okay, auch nicht, wenn du in der Unterkunft warst über Nacht dann.
Nicht, wenn sie es vermeiden lässt. Okay. Also lieber irgendwo im Tal. Mhm. Weil sicher, man ist warm, aber es ist ein anderes warm, wie wenn man so richtig aus sich heraus, so die Kerntemperatur, weil man sich gerade so angestrengt hat, da bleibt man länger warm, wie wenn man dann, okay, dann ist in der Hütte warm, dann zieht man sich alles an, was man hat und dann rollt man mal eine Stunde bergab. Da kühlt man so sehr aus, das war so für mich.
Ja, stimmt, und die waren ja auch echt lang, die Abfahrten.
Ja. Also du hast es dann nicht bereut, auch wie du dann gesehen hast, okay, dieser Checkpoint, der hätte gut Zimmer gehabt oder man hätte da zumindest irgendwo schlafen können, weil wahrscheinlich war, wie du, wenn du dorthin kommen wärst, wäre das Fußballspiel schon vorbei gewesen. Also ich war gerade, wie Norwegen gegen Brasilien gespielt hat oben, da war es recht voll und recht laut, da hätten wir wahrscheinlich nicht schlafen können, aber danach.
Ja, guck, das habe ich zum Beispiel gar nicht bedacht. Ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, dass die vielleicht Fußball schauen da drin. Nee, bereut habe ich es nicht. Ich fand, es war eine kluge Entscheidung in dem Moment, weil es einfach, ich weiß nicht, was für Temperaturen da nachts waren, vor allem bis ich da oben gewesen wäre. Und wie du sagst, wenn man dann noch die Abfahrt mitnehmen muss, ich glaube, ich hätte mich da, glaube ich, schon ziemlich kaputt gefahren, mehr oder weniger. Ich hatte am zweiten Tag eher das Problem, dass ich Unterleibsschmerzen hatte. Und das hat mich, also ich kann ja gar nicht sagen, wie der Anstieg so war, weil ich da komplett mit mir selbst beschäftigt war. So vom Gefühl her dachte ich, dass das bestimmt kein schwerer Anstieg so war, aber ja, die Unterleibsschmerzen, die waren einfach im Vordergrund und waren dann das Thema schlechthin.
Ja. Wie, also abgesehen davon, du hast ja dann eine Schmerztablette genommen, ist es dann besser geworden, bist du dann wieder ins Fahren gekommen?
Ja, es dauert ja dann immer so ein bisschen, bis die wirkt. Ich habe mich dann in Checkpoint 1, habe ich mir dann was zu essen bestellt, mal kurz ein bisschen runtergekommen und geguckt, dass die Tablette auch wirklich wirkt. Und dann bin ich losgefahren, die Sonne war draußen und dann also da oben, es war wunderschön und es hätte gar nicht schöner sein können in dem Moment. Die Tablette wirkt, die Sonne ist da, die Abfahrt war ein Traum. Also da war ich so richtig im Flow, ja.
Werbung.
Die Radlsaison ist im vollen Gange, das heißt, man ist viel unterwegs, man ist viel vielleicht in öffentlichen WLANs und in irgendwelchen WLANs von Hotels unterwegs.
Ja, ich glaube, ganz egal, ob es jetzt um Radfahren geht, um Radtouren, Radrennen oder einfach um Ausflüge im Sommer, es lohnt sich immer, wenn man unterwegs ist, in fremden oder öffentlichen WLANs sich einloggt, einfach darauf zu achten, dass man auf der sicheren Seite ist. Da geht es halt um so Bankdaten, Online-Identität, Passwörter.
Und genau dafür gibt es NordVPN. Mit NordVPN kannst du deine digitale Identität schützen.
Unter nordvpn.com/sitzfleisch kann man 30 Tage testen und es gibt eine Geld-zurück-Garantie.
Wenn ihr danach genauso überzeugt seid wie wir, kann man unter der gleichen Seite www.nordvpn.com/sitzfleisch ein 2-Jahres-Abo abschließen und bekommt 4 Monate obendrauf.
Und das Beste, was wir bis jetzt vergessen haben, ist, man kann es auf bis zu 10 Geräten gleichzeitig nutzen. Und einen Trick hast du nicht verraten, wenn es darum geht, Reisen zu buchen. Wie machst du das?
Auch dann nutze ich NordVPN, weil in bestimmten Regionen Flüge und Hotels deutlich billiger sind. www.nordvpn.com/sitzfleisch.
Werbung Ende. Wie lange hat das angehalten?
Ja, genau. Bis zum Abend hin. Also es hat schon relativ lang angehalten. Ich glaube so 6 Stunden oder 7, also so ungefähr. Ist auch schwer, das zeitlich überhaupt einzuordnen. Mhm. So ein Tag ist ja dann ewig lang. Und dann irgendwann lässt sie nach und und dann kam auch der Regen. Und dann habe ich schon ich habe halt nebenbei auf Insta ein paar Mal so ein paar Stories oder Reels angeschaut. Im Nachhinein weiß ich nicht, ob das vielleicht nicht auch noch mitgespielt hat, weil das hat mir alles so ein bisschen Angst gemacht, was mich da noch so alles erwartet. Welche Anstiege und welche Leute da schieben müssen. Und das hat dann so ein bisschen mit reingespielt, wo ich schon das erste Mal dachte, okay, also ich bin jetzt am zweiten Tag gar nicht so viele Höhenmeter gefahren und Kilometer, weil ich bin da 180 Kilometer, 2.500 Höhenmeter gefahren. Also nicht schon viel, aber jetzt nicht unbedingt so viel, wie es hätte eigentlich sein müssen. Und war schon zum ersten Mal so ein bisschen unsicher, ob ich das überhaupt schaffe, über mehrere Tage.
Dann hast du dir wieder, also nach den 180 Kilometern, hast du dir dann ein Zimmer genommen?
Mhm, genau. Da hatte ich dann noch ein richtiges Zimmer. Das war so eine Ferienwohnung. Die hatte auch einen Trockner und eine Waschmaschine. Und ich habe mir da Nudeln gekauft. Die habe ich mir dann abgekocht nachts. Und es war richtig gut. Ja, es tat gut.
Ja, also das ist schon ein Riesenunterschied, ja, oder? Also ob man jetzt, also selbst wenn es trocken und warm ist, oder ob man am Boden in einem Campingplatz Klo schlaft oder in einem richtigen Bett. Also allein, wie man sich da erholt, oder? Das ist schon ein total arger Unterschied.
Ja, total. Vor allem hat es da vorher, die Nacht vorher, wo ich geschlafen habe, hat so gestunken und ich hatte dann den ganzen Tag diesen Gestank in der Nase. Und dann, ja, die zweite Nacht war wirklich ein Traum dagegen.
Wo sind wir jetzt ungefähr auf der Strecke? Kannst du?
Das war in Andalsnes. Das waren ja dann bei 380 Kilometer ungefähr. Also kurz vor Checkpoint 2 war das, glaube ich. Checkpoint 2 war ja Sognefjell, gell?
Ja.
Ja.
Also Andalsnes, das ist diese da am Fjord, wunderschön die Anfahrt.
Mhm.
Und dann der Sumpf.
Oh ja, stimmt, das war dann Tag 3. Ja, also mein Tag 3. Ging dann auch erstmal los mit so einem Single Trail durch den Wald.
Mhm.
Oh, das ist für mich eher echt so Mountainbike-Strecke, muss ich sagen. Und ich bin nicht so der Mountainbike-Fahrer. Das war schon anstrengend und dann kam der Sumpf.
Also du bist auch durch den Sumpf.
Ja.
Hast du diesen Holzweg, hast du ihn gesehen und bist bewusst durch den Sumpf oder bist du einfach den Spuren nach?
Nicht bewusst bin ich den Spuren nach, ja. Ich habe vorher in der Story gesehen, dass es so ein Steg gibt, aber ich habe den nicht gesehen.
Okay.
Ich weiß nicht, wo der war.
Okay, ich habe den nämlich gesehen, habe mir aber gedacht, es waren auch Spuren auf dem Steg. Und ich habe aber, die Route geht durch den Sumpf. Also es ist ganz eindeutig, meine Linie auf meiner Head Unity geht ganz klar geradeaus und nicht auf diesen Holzweg.
Also bei dir war das auch diese gestrichelte oder gepunktete Linie, die einfach nur gerade durchgeht.
Genau. Ja. Meine Theorie, oder bin mir relativ sicher, dass er einfach da zu wenig Wegpunkte gesetzt hat.
Ja, ich glaube, der hat aus diesem Wegpunkt so ein Off-Grid gemacht.
Genau. Ja. Also der hat einfach da zu wenig Wegpunkte gesetzt. Dann werden die Linien einfach mit einem geraden Strich verbunden, also die zwei Punkte. Und wenn er mehr Wegpunkte gesetzt hätte auf diesem Holzsteg, dann wäre die Route über den Holzsteg gegangen. Aber ich denke, die Hälfte ist circa durch den Sumpf, die andere Hälfte über den Holzsteg.
Ja. Also vor mir war ein Pärchen, die hatte ich dann oben auf dem Trollsteg auch getroffen nochmal und die haben gesagt, die sind da auch durch. Und dann dachte ich, okay, also ich war nicht die Einzige, die so dumm war.
Ja, es waren ja Spuren.
Also ja, es waren auch Spuren und ich glaube, für einen Kilometer habe ich eine halbe Stunde oder so gebraucht.
Ja. Ich habe oben am Trollstiegen an Dotwatcher getroffen und ja, hat gesagt, er sieht meinen Dot schon seit Ewigkeiten und er kann nicht fassen, wie lange ich da gebraucht habe, bis ich jetzt endlich bei ihm bin. Aber ja, es war brutal. Und ich habe in deinem Video gesehen, du bist dann so ganz kurz komplett lost, weil danach die Spuren weg sind.
Ja.
Und ich habe mich da einfach wieder gesehen, bei mir ist es genauso gegangen. Also man geht ewig diesen Spuren nach, also man sieht ein paar Radlspuren, ein paar Fußabdrücke und plötzlich ist alles weg. Und dann war ich auch so ein bisschen am Verzweifeln.
Also am Ende bleibt dir eigentlich nur Lachen übrig, weil was willst du sonst machen? Und dann habe ich gesehen, okay, da gibt's noch so eine schwarze, dünne Linie, ist ja eigentlich oft so ein Wanderweg eher, und dann bin ich einfach dahin. Ich war mir dann mal auch nicht sicher, war das jetzt, habe ich jetzt betrogen, also gecheatet? Hab da dann Justinas geschrieben und gefragt, ob das okay war oder ob das jetzt die DNF gibt. Er hat mir dann auch geantwortet, also es war dann auch gut, aber naja. Es hat mich enorm viel Zeit und nasse Füße gekostet.
Ja, das war es. Ich habe bis dahin trotz des vielen Regens geschafft, dass meine Socken trocken bleiben. Mhm. Aber dann irgendwann unvorsichtiger Tritt, das kannst du nicht verhindern und dann stehst bis zum Knie im Sumpf und dann ist vorbei.
Die waren komplett nass. Ich konnte die Sohle so ausfringen. Also ich bin froh, dass ich auch zweites Paar Socken dabei hatte. Ich habe die dann gewechselt. Und dadurch, dass die Sohle ja komplett nass war, hatte ich noch so kleine Kotbeutel dabei, extra für nasses Zeug, dass die dann verschlossen sind und nicht die anderen Sachen noch nass machen. Und die habe ich dann einfach über die Schuhe, über die Füße gezogen, damit die Füße nicht nochmal nass werden durch die Sohle. Ja, das war dann aber auch echt nur gut. Das habe ich zum Beispiel auch gelernt durch das Wintertraining.
Ich habe dann eben das Glück gehabt, weil dann war's, also wie ich dort war, war's dann relativ lang trocken und meine Füße sind dann auf der langen Abfahrt zur Fähre aufgetrocknet.
Okay.
Das war dann mein Glück.
Ah ja, okay. Ja, ich hatte so ein bisschen Angst vor kalt, nassen Füßen.
Mhm. Ja, also es ist, also wenn die Füße einmal nass sind und es wird dann wirklich kalt, das ist dann kriegt man es nicht mehr warm.
Nee.
Ah, du bist dann noch, die Fähre hast du noch mitgenommen und dann die nächste Hikebike zum großen Fjord, zum schönen Fjord, das hast du auch noch mitgenommen.
Genau, also an dem Tag hatte ich zwei Hikebike-Passagen und die erste, das war ja so ein, also es war, als wärst du im Dschungel. Es war so wunderschön und musste da aber auch runterschieben, weil mir das einfach viel zu steil und zu Geröll war. Das konnte ich nicht fahren.
Ja, also das war, also genau, das war jetzt in meiner Rechnung die zweite. Die erste war diese Serpentine über den Tunnel drüber. Direkt nach der Fähre.
Ah ja, ja, aber die meine ich.
Ah, okay.
Die habe ich auch runtergeschoben.
Okay, ja.
Das war das nicht die vorher auch gewarnt wurde, dass man da aufpassen soll?
Ja, genau. Ja,
genau, und die habe ich dann auch geschoben,
Und genau. Na, die war schön und dann hat man eben diesen berühmten Fjord und bei mir war dann auch tatsächlich, also es war dann fast zu kitschig, da ist dann tatsächlich so ein Hurtigruten-Schiff. Hurtigruten-Schiff. Genau in dem Moment da wirklich reingefahren und so einen wunderschönen Bogen den Fjord entlang, das war wirklich
wie eine Postkarte.
Wie eine Postkarte, ja genau, das war wirklich das Highlight, ja.
Ja, und der nächste Hikenbike, ja, da musste ich aber auch runterschieben auf jeden Fall, weil es waren ja richtig große Steine.
Ja, die war wirklich schwierig. Ja. Also da haben sehr viele geschoben.
Ja.
Die war extrem steil und so grob verblockt mit wirklich groben Steinen. Die war Die war brutal, ja.
Und bei mir war es da, glaube ich, auch schon, also nach 12 auf jeden Fall, so zwischen 12 und 1. Ja, das, und genau, ich, das hatte ich gar nicht erwähnt. Am ersten Tag bin ich ja auf mein Knie gestürzt, auf mein linkes. Und an dem Tag bin ich dann auch noch aufs rechte Knie gestürzt. Das kam dann auch noch dazu.
Und dann kommt man wieder zu so einem Fjord, oder vielleicht war es sogar See, bevor man da in dieses Sommerskigebiet rauffahrt. Und hast du dann dort irgendwo dann die nächste Schlafpause gemacht, oder?
Genau, da wieder vor dem Anstieg hatte ich einen Campingplatz, aber da war es dann eine Hütte. Da hatte ich aber auch meinen Schlafsack, weil das war so ein bisschen, ja, wollte mich nicht reinlegen. Habe ich meinen Schlafsack genommen. Ja. Also vor diesem 17 Kilometer, glaube ich, war das Anstieg.
Genau, ja. Ich habe da ungefähr auf der Hälfte des Anstiegs in einem Hotel geschlafen. Das war sehr cool. Das habe ich tatsächlich über Booking gefunden. Mhm. Eins der wenigen, das unter 500 Euro kostet. Und genau, dann geht es eben rauf zu diesem Sommerskigebiet. Und da oben, das war wieder landschaftlich unglaublich, oder?
Ja, wunderschön. Ja, das war aber so mit der schwierigste Tag für mich. Da hatte ich meinen Mental Breakdown. Da hat mein Kopf komplett zugemacht auf diesem 17 Kilometer Anstieg. Das war, ich weiß, ich kann jetzt gar nicht sagen, was das genau war, aber das war mit der schwierigste Part irgendwie so für mich. Oder der ganze Tag.
Also hast du dann auch oben nicht mehr davon erholt. Hast dann da die Zweifel mitgenommen den ganzen Tag.
Ja. Also da ging es gar nicht weg. Ja.
Wie weit bist du dann an dem Tag gekommen, an dem schwierigen Tag? Hast du dein Kilometerziel erreicht?
Nee, gar nicht. Also da wollte ich eigentlich die 170 auf jeden Fall fahren. Hatte mir auch eine Unterkunft schon rausgesucht und tatsächlich auch schon gebucht. Aber das hat mich nicht motiviert, dass ich die noch erreiche, weil es war ja dann Lohm, war ja dann unten und dann hättest du nochmal hochfahren müssen. Und ich glaube, nach diesem Anstieg wäre dann die Unterkunft gewesen. Genau nach dem Sognefjell. Ja. Mhm. Und ich habe dann aber gemerkt, das funktioniert nicht. Ich bin schon so lang unterwegs. Ich hatte, glaube ich, erst 42 Kilometer auf dem Tacho und war schon sechs Stunden unterwegs, also Gesamtzeit. Weil ich immer wieder pausieren musste. Ich konnte einfach nicht mehr fahren. Also der Kopf hat einfach nicht mitgemacht. Mhm. Und da habe ich gemerkt, wie viel der mentale Punkt einfach, also wie ausschlaggebend der auch ist. Und wenn du vielleicht vorher, also eine Zeit, Monate vorher irgendwie Dinge hast, die jetzt gerade nicht so geil laufen in deinem Leben, dann kommt das alles da hoch und die dann erstmal zu verarbeiten und dann immer dieser Gefühlswechsel von gute Laune, schlechte Laune, ja, das zerrt sehr an einem. Und dann habe ich mich entschieden, okay, ich fahre jetzt, wollte eigentlich bis Lohm fahren, aber tatsächlich war da gar nichts mehr frei. Und dann musste ich vor Lohm, ich glaube, es waren so 16 Kilometer oder was, eine echt teure Unterkunft nehmen. Aber da war es mir dann auch egal. Das war dann irgendwie, ja.
Aber du hast den ganzen Anstieg Sognefjell hast du noch mitgemacht. Und dann?
Nee, eben nicht. Nee.
Okay.
Ich habe dann gesagt, okay, ich schlafe jetzt vielleicht mal sieben Stunden am Stück, weil die Nächte davor, ich lag zwar vielleicht so 5-6 Stunden im Bett, aber reine Schlafenszeit waren es vielleicht 3 oder 4. Weil bis du ja dann alles irgendwie ausgepackt hast zum Trocknen, Duschen, wenn es da eine Dusche gibt, das zieht sich ja alles und dann isst du vielleicht nochmal was und ja, am Ende waren es dann immer nur so 3-4 Stunden Schlaf. Und ich dachte, okay, ich versuche mal die Nacht wirklich 6-7 Stunden zu schlafen. Lieber so, anstatt jetzt die 170 durchzuprügeln und dann am nächsten Tag noch müder zu starten. Ja, so war der Plan.
Ja, also das ist auch, man versucht natürlich immer so effizient wie möglich zu sein in seinen Schlafpausen. Aber es ist ein Riesenunterschied, ob du in Südeuropa, Südosteuropa kurz unterwegs bist und eigentlich nur Trikot aus, ins Bett, Trikot an. Oder ob du in einer vollen Montur verschwitzt, alles ist nass, da braucht man einfach viel mehr Zeit, vielleicht sind die Finger ein bisschen klamm, dann ist alles so viel langsamer, man braucht so viel mehr Zeit als im Sommer in Mitteleuropa, das ist unglaublich, das unterschätzt man total.
Ja, und ich bin aber auch noch ein bisschen so ein Trödler. Also ich bin schon eher langsam. Und klar, ich versuche dann schnell zu sein, aber ist noch, ich glaube, da ist noch ganz viel rauszuholen. Und ja, es zieht sich dann irgendwie alles so ewig.
Aber hat er dann diese lange Schlafpause, hast du dann tatsächlich 6 Stunden schlafen können? Mhm. Hat das funktioniert?
Ja, da konnte ich richtig gut schlafen und habe dann am nächsten Tag gesagt, weil ich wurde da auch von der Schnecke überholt. Das heißt, ich wusste die Cut-off-Zeit, wenn ich so weitermache. Aber es war mir natürlich klar, wenn ich nur, es waren glaube ich so 88 Kilometer, wenn ich die jetzt fahre, dann ist es logisch, dass die Schnecke mich überholt. Aber ich habe mir dann gedacht, komm, ich zieh's durch. Dann schaffe ich es halt nicht innerhalb der Zeit, aber ich versuche trotzdem noch mein Bestes und immer noch mit einem sportlichen Ehrgeiz zu fahren und nicht in so einen Bikepacking-Modus zu fallen. Und ja, bin voller Motivation in den Tag gestartet und das Wetter war gut, es wurde ja auch immer wärmer. Und ja, dann kamen aber ein paar Reparaturgeschichten.
Okay, also Sognisfell hast du noch relativ problemlos geschafft, oder?
Nee, das war noch vor dem Anstieg. Also ich glaube, ich hatte gerade mal so 20 Kilometer und schon konnte ich nicht mehr aufs große Kettenblatt schalten. Ja, da war irgendwas defekt. Und ich wusste aber zu dem Zeitpunkt noch nicht was. Ich dachte, vielleicht hat sich da ein bisschen was verstellt, vielleicht bin ich irgendwo rangekommen, ich muss nur ein bisschen eine Schraube anpassen. Hab's mir angeschaut und dachte, ich muss den Umwerfer einfach nur ein bisschen weiter rausrücken. Hab dann aber gesehen, dass der Schaltzug fast gerissen ist. Also, dass da kaum noch Spannung drauf ist. Und dann, ich hatte keinen Schaltzug dabei. Aber Lohm war nicht mehr, also ich bin Lohm schon vorbei, so 4 Kilometer. Und dann habe ich gesehen, okay, da gibt's ein Sportgeschäft. Vielleicht haben die auch irgendwie einen Reparaturservice. Ich versuch's einfach mal, fahr die 4 Kilometer wieder zurück. Zum Glück hatten die einen Schaltzug, aber keine Reparaturservice. Ich musste das dann selbst wechseln. Das hat natürlich auch sehr viel Zeit in Anspruch genommen, weil das Draht wollte einfach nicht durch. Also am Ende, man musste es ja dann so durchschieben. Da hat es die ganze Zeit geklemmt und es wollte einfach nicht. Und das hat echt ewig gedauert. Aber am Ende hat es geklappt und ich dachte, okay, komm, ich habe es geschafft. Und hatte wieder voll Energie und Motivation. Bin dann den Anstieg hoch. Und davor war es, das war ja auch wieder so ein ewig langer Anstieg.
Also der war sehr lang. Wirklich lang, ja.
Der Sognefjell war ja nur das Ende, aber davor war das ja auch schon. Und da ging es wieder nicht mit der Schaltung. Also der Umwerfer, da gibt's so eine Einstellschraube, glaube ich, heißt die hat sich durchgedreht, die hat nicht mehr gegriffen und dann musste ich auch ein bisschen improvisieren. Ich hatte auch kein Netz, konnte auch nicht irgendwie googeln oder irgendwas. Hab dann von meinem Cockpit vorne, ich habe das so ein bisschen ja selbst kreiert, mein Cockpit da vorne mit so Isotape und da habe ich mir ein bisschen was abgeschnitten und um die Schraube gewickelt, dass die wieder greift. Es hat dann auch geklappt, aber das hat auch wieder einfach so viel Zeit gekostet.
Also die Schraube, die das Seil am Ende fest, oder das, damit das Seil nicht durchrutscht, die Schraube hast du nicht anziehen können?
Die Schraube, die nochmal so ein bisschen mehr Spannung auf das Seil gibt. Also nicht die, die oben sitzt, sondern seitlich. Die kannst du auch nochmal ein bisschen. Ja, und die hat nicht mehr gegriffen. Hat dann schlussendlich doch geklappt, aber diese Reparaturgeschichten, die haben mich echt 4-5 Stunden Zeit gekostet.
Ja.
Und 4-5 Stunden, das sind echt viel, wenn man weiß, dass nach dem Sognefjell wahrscheinlich wieder eine Hiking-Bike-Passage kommt oder allgemein die ganzen Anstiege wären, glaube ich, nochmal intensiver und härter geworden. Und ja, da war irgendwie so langsam die Luft bei mir raus.
Du hast dann schon angefangen mit dem Gedanken zu spielen, aufzuhören.
Ja, der Gedanke kam das erste Mal schon einen Tag vorher bei meinem tollen Mental Breakdown, was ich nie gedacht hätte, weil ich mich so sehr auf Spread Midnight gefreut habe und vorbereitet habe. Noch nie war ich so tief drin in der Vorbereitung und habe mich ja so arg in etwas hineintrainiert und dass irgendwann mal dieser Gedanke kommt, dass ich es nicht schaffe oder dass ich aufgeben muss, hätte ich nie gedacht. Und das war aber plötzlich da, weil ich ständig Angst hatte, dass ich es nicht schaffe. Anstatt mir dann aber am Ende zu beweisen, dass ich es doch schaffen kann. Ja, ich habe es einfach mental nicht geschafft, mich da zu überwinden. Zu sagen, hey, versuch's doch, guck doch mal, wie es ist. Aber ja, die Schiebepassagen, das alles, das waren ja am Ende immer so 13er, 14er Schnitt. Und das hat mich irgendwie so frustriert. Das Schieben, das ist ja mühselig.
Ja, ich verstehe total. Was hat dann tatsächlich den Ausschlag gegeben, dass du sagst, okay, jetzt reicht's?
Als ich dann oben war auf dem Sognefjell, das war schon, ich glaube, es war so 21.30 Uhr oder was, und ich hatte aber noch gar keinen Plan, wo ich schlafen soll. Und dann dachte ich, komm, ich lege mich einfach mit der Isomatte und dem Schlafsack hier oben hin und schlaf hier. Und ich hatte da aber auch gerade mal, ich glaube, an die 90 Kilometer, wenn überhaupt. Ich habe gemerkt, dass ich immer mehr in so einen Bikepacking-Modus reinfall und dass ich immer mehr lieber stehen bleiben würde, um Bilder und Fotos zu machen. Ich war überhaupt nicht mehr in diesem Race-Mode. Und ich wollte aber nicht aus diesem Race auf einmal so eine entspannte Bikepacking-Tour machen. Das hat für mich nicht gepasst so. Ich konnte das nicht verknüpfen. Oder dass ich sage, ja komm, dann fahre ich einfach bis Montag. Ja, ich hätte einfach 1-2 Tage, glaube ich, Pause gebraucht, um dann wieder neu zu starten, wie so ein kleiner Reset. Mhm. Ja, aber das, ja, ich habe es einfach nicht geschafft, das zu switchen in meinem Kopf.
Und bist dann nicht mehr weitergefahren, bist dann zurück runter oder wie?
Nee, ich bin dann in die Unterkunft, die ich einen Tag vorher eigentlich genommen hätte. Das war dann kurz nach dem Sognefjell, also so ein paar, ich glaube 3-4 Kilometer ging es ja dann nochmal runter, bevor es dann wieder so ein bisschen hochging, und dort war so eine, ja, wie so eine Jugendherberge mäßig. Also
ja, die habe ich auch gesehen, da wäre auch gern eingekehrt, bei mir dann hat nicht gepasst. Weil, also bei mir war es so, das ist in jeder Kehre ist ein Schild am Sognefjell, wie weit es noch ist, wie viele Höhenmeter es noch sind. Mhm. Und dann ist man oben am höchsten Punkt und ich war dann einfach komplett eingestellt, jetzt kommt eine lange Abfahrt. Mhm. Und dann zieht sie das da oben hin, dann fährt man noch 5 Kilometer und da fährt man auch noch einmal 400-500 Höhenmeter, weil es so wellig dahin geht. Und da war ich so frustriert, da war ich richtig, richtig wütend, da war ich so abgefuckt. Und dann halt diese Unterkunft gesehen haben, da jetzt ein paar Stunden schlafen, das würde man schon sagen, aber es hat dann nicht passen.
Ja, aber du hast es dann geschafft zu sagen, okay, jetzt ziehst du durch. Oder wie gehst du dann in so Situationen mit sowas um?
Ja, also ich war dann gefrustet, natürlich. Und für mich war, also immer, also bei mir war es, ich war nie so tief drinnen. Ich war halt einfach, dass man einfach einmal schreit. Was soll dieser Scheiß? Warum tue ich mir das an? Und das einfach rausschreit. Und dann geht's auch wieder. Mhm. Aber ich war nie so tief drin, dass ich wirklich ernsthaft über das Aufgeben gedacht habe. Für mich war klar, es zipft mir jetzt an. Das gehört dazu. Das ist so ein klassisch einfach ein Tief. Mhm. Weil ich dann eben da am Anstieg zum Sognefjell bin ich von 2 Leuten überholt worden. Mhm. Das war das erste Mal in dem Rennen, weil ich bin ja doch durch meine Probleme am Start nie überholt worden auf der Strecke. Bin ja immer von hinten die Leute aufgefahren. Dann sind plötzlich 2 von hinten wieder gekommen. Und dann war ich auch so ein bisschen frustriert. Und er war dann beide zurück überholt auf dieser Hochebene. Das heißt, denen ist da auch scheiße gegangen. Das hat mir trotzdem. Und dann bin ich dann einfach weitergefahren.
Ja, und da bin ich, glaube ich, noch zu arg Anfängerin. Glaube ich, dass ich da noch mehr am Mentalen auch arbeiten muss. Wenn man daran arbeiten kann.
Ja, wie gesagt, also ich war abgefuckt, aber ich habe immer gewusst, ich fahr weiter. Also ich war nie so tief drin. Ja. Aber es ist natürlich auch, das sagen wir eigentlich auch immer im Podcast, es ist natürlich schon das Körperliche, die Voraussetzung. Solange man sich gut fühlt und wohl fühlt und irgendwie seine Kilometer macht, dann kommt das Mentale irgendwie leichter, als wenn man so seinen Zielen ein bisschen hinterherfährt und wenn es einem nicht gut geht, wenn die Beine nicht tun, wenn man Hintern weh hat, dann ist es halt einfach viel, viel schwerer, mental stark zu bleiben, als wie wenn man sich wohlfühlt. Also wenn man körperlich sich gut fühlt, ist es leichter, mental stark zu bleiben. Das ist so unser Ding. Also
ja, ich habe halt auch die Knie gespürt von den Stürzen. Ich wollte es aber nie als Ausrede nutzen. Deswegen habe ich wirklich gesagt, ich glaube, es ist der Gedanke, okay, ich habe jetzt noch echt viele Höhenmeter vor mir und noch einige Kilometer, aber es waren doch eher die Höhenmeter, die mich dann
ja
so arg beeinflusst haben.
Also es ist ja dann auch wirklich nicht leichter geworden, auch wenn es am Höhenprofil irgendwie ausgeschaut hätte, als wäre es irgendwie relativ gleichmäßig verteilt über die ganze Strecke, aber gefühlt war es dann eigentlich immer schwerer geworden.
Ja, und hinzu kommt, dass mir auch immer echt viele geschrieben haben, boah, du bist schon echt richtig weit, guck mal, wie viele schon rausgeflogen sind, mach weiter. Aber mich hat es teilweise eher, ja, ich will nicht sagen demotiviert, das auf gar keinen Fall, aber eher so, der Gedanke wurde dann größer, ja, aber warum sollte ich das dann schaffen? Wenn so viele schon raus sind und Profis und also richtige Maschinen, was die teilweise abreißen und ich, warum sollte ich das dann schaffen? Das war so der Gedanke. Ja, das habe ich, muss ich noch trainieren.
Wie ist das dann, also direkt danach war natürlich Frust und Enttäuschung, wie hast du das dann aufarbeiten können? Hat dann auch das Schneiden des Videos, hat dir das da geholfen, das gut zu verarbeiten?
Total. Also Schneiden hat mir sehr geholfen, auf jeden Fall. Die ersten 2 Tage waren richtig schlimm. Ich glaube, alle 10 Minuten musste ich heulen, weil sie es einfach sehr, sehr schlimm anfühlt, wenn du auf etwas so lange hintrainierst und es so dein, es war ja nicht mein Endziel. Ich wusste ja, dass es dann weitergeht, aber es war schon ein sehr großes Ziel und hat sehr, sehr viel Zeit in Anspruch genommen und ja, deswegen war die Enttäuschung auch so groß. Aber ja, während dem Schnitt konnte ich dann wirklich alles verarbeiten. Doch, das ging dann relativ schnell sogar, so innerhalb einer Woche. Und ich bereite mich ja jetzt schon auf meine nächste Ultradistanz vor, nächstes Ultra-Race. Das hilft mir auch sehr, dass ich weiß, okay, es geht weiter. Und ich komme jetzt wieder in meine Trainingsroutine und ja.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Was ist dein nächstes Ziel? Also unmittelbar? Steht was schon bevor?
Genau, Mitte September mache ich beim Borderline 700 mit. Das ist jetzt dann nur mal mit Rennrad, da freue ich mich auch sehr, sehr drauf. Mal kein Gravel. das startet in Gouda, in der Niederlande und geht dann über Frankreich und Belgien so ein bisschen. 700 Kilometer, 60 Stunden, aber nur 3000 Höhenmeter. Aber 40 Kilometer Kopfsteinpflaster. Diese Roubaix-Strecke dort von der Tour de France, glaube ich, kennt man die.
Cool. Ja, also beim Rennrad kommen dann wieder andere. Entschuldigung. So, nochmal, Entschuldigung. Beim Rennrad kommen dann natürlich andere Faktoren wieder hinzu. Dann muss man sich dann halt auch oft mit dem Verkehr herumärgern. Bei mir ist dann immer so, ich fahre ein paar Rennen im Rennrad und dann denke ich mir, boah, dieser Verkehr, dann schmeiße ich mich wieder aufs Gravelrad, dann ärgere ich mich wieder über die Hiker-Bike-Passagen und dann denke ich mir, muss ich wieder Rennrad fahren.
Ja, das wird mein erstes Rennen mit dem Rennrad und ich liebe es ja voll, in der Nacht zu fahren. Und also das Rennen gehe ich jetzt auch anders an, strategisch muss ich auch. Es wird ja eher auf Geschwindigkeit, dass ich die Zeit da auch schaffe und ja, nochmal minimalistischer.
Das war meine Frage, wie viel von deinem Gravel-Setup kannst du da mitnehmen oder musst du das komplett neu denken?
Also ganz komplett denke ich nicht. Damit, also jetzt die nächsten Wochen beschäftige ich mich dann damit. Aber ich werde mir auf jeden Fall neue Auflieger kaufen, weil wie es auf meinem Gravel ist, so bleibt es wahrscheinlich für immer drauf. Das ist da komplett zusammengebastelt. Und vom Klamotten-Setup, ja, ist halt Mitte September. Aber es sind keine Berge. Ich glaube, da wird eher Wind ein Thema. Und ja, ich denke, von Klamotten werde ich da nicht so viel anders was anderes brauchen. Ja, kein Schlafsack.
hast du langfristige Ziele auch oder jetzt einmal das und dann weiterschauen oder denkst du schon ans nächste Jahr?
Das nächste Jahr habe ich tatsächlich noch gar nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob Bright Midnight vielleicht, ob ich das nochmal angehe. Ich habe irgendwie gehört, dass das nicht mehr so sein soll, wie es jetzt war. Irgendwie auch, dass es vielleicht gar nicht mehr stattfinden soll oder eine andere Strecke. Ich weiß jetzt nicht, was davon stimmt. Ich glaube, das wird auch wieder so eine, ja, mehr oder weniger spontane Entscheidung, ob ich da nächstes Jahr nochmal antrete oder vielleicht übernächstes Jahr. Aber ich denke schon eher Schritt für Schritt. Also ich, bei mir ist jetzt großes Thema Ernährung, was ich als nächstes angehe. Das möchte ich ja.
Das haben wir noch gar nicht besprochen. Ja. Dass wir das noch ganz kurz. Das ist ja auch, also gerade für Rookies ist es ja kein einfaches Thema, denke ich. Also weil man ja nicht weiß, was tut man. Du hast gesagt, du hast Reis gekocht mit gekochten Reis mitgenommen, du hast da einmal Nudeln gekocht. Was war so überhaupt deine Strategie?
Also eigentlich hätte ich gerne vorher das mit dem Carb-Pulver probiert, hat aber zeitlich gar nicht mehr gepasst. Das heißt, ich musste auf das wieder zurückgreifen, was ich kenne, wie mit Gel, wobei ich da auch sehr empfindlich bin. Ich nutze Honig-Salz-Mischungen, also diese anderen Gels, ich krieg das einfach nicht runter. Mhm. Und generell, ich bekomme auch keine Gummibärchen runter. Ich bin da sehr eingeschränkt, was die Auswahl angeht. Und ich tue mich dann auch immer schwer, was nehme ich denn jetzt? Was jetzt auch nicht nur süß ist. Ja. Mhm. Das ist aber, ja, wie gesagt, ein Thema, da muss ich mich noch mehr mit auseinandersetzen. Das ist auch, was ich am Anfang meinte. Dieses Ultracycling ist so breit gefächert. Es ist ein ganzes System dahinter. Und wenn man denkt, es geht nur ums Fahrradfahren und einfach nur Kilometer schrubben, also da steckt ja so viel mehr dahinter. Und als ich mich fürs Bright Midnight angemeldet habe, dachte ich, okay, die 10 Monate, das schaffe ich locker. Aber was dann noch alles mit dieser ganze Rattenschwanz, der ja noch mit dran hängt, da habe ich dann irgendwann gemerkt, okay, ich bin einfach immer noch am Anfang, auf jeden Fall ganz, ganz am Anfang. Und genau, Ernährung, ob das jetzt auch richtig war mit dem Reis, weiß ich nicht. Es hat in dem Moment gut getan. Aber ja, gerade jetzt fürs Borderline möchte ich das mit dem Carb-Pulver angehen. Du bist da auch einfach flexibler, musst nicht ständig anhalten irgendwo. Und aber ob ich das vertrag, schauen wir mal. Es darf nämlich nach nichts schmecken. Es muss geschmacksneutral sein.
Es ist total schwierig. Also ich bin da auch, also gerade Gels kriege gar nicht runter. Aber es ist total schwierig. Aber in deinem Video gibt es auch eine super Szene, wo du in der Früh zum Frühstück einen Kaffee und einen Hotdog isst. Wie hast du das vertragen?
Also was ich schon ungefähr wusste, ist, man sollte vielleicht nicht so fettreich essen. Und an dem, das Gute war in dem Sinn dann schon, dass ich ja meine Unterleibsschmerzen hatte. Ich war abgelenkt. Ich kann dir gar nicht sagen, ob ich es jetzt gut vertragen habe oder nicht. Aber es hat schon gut gesättigt. Aber ich glaube, man sollte wahrscheinlich keinen Hotdog vorher essen.
Ja, irgendwann kommt der Punkt, wo dann alles egal ist. Also man hat dann seine Strategie und versucht sie dran zu halten, aber irgendwann muss man so seinen Gelüsten nachkommen.
Ja, ich habe ja auch einmal Pommes mit Käsesoße gegessen und Bacon. Ja, mitten in der Nacht, aber es tat dann irgendwie ganz gut.
Wie würdest du ganz prinzipiell jetzt das Fazit ziehen? Also ich habe in meinem Fazit gesagt, ich hätte vor dem Rennen hätte man gedacht, das Bright Midnight ist jedenfalls kein Anfängerrennen. Dann habe ich aber nach dem Rennen eigentlich gesagt, prinzipiell, also es ist kein komplett leichtes Einsteigerrennen, aber es ist doch einsteigerfreundlich. Es gibt genug Resupplies. Es gibt, wenn man sich so ein bisschen mit Norwegen auskennt und diesen Hüttensystem, es gibt auch genug Unterkünfte eigentlich. Und dass es halt so lang, also fast durchgehend hell ist, macht es natürlich auch besser, weil man halt, wenn man nicht so erfahren ist, man ist halt nicht gezwungen, um 22, 23 Uhr in einer Unterkunft zu sein, was dann zu finster ist. Wie, würdest du das teilen, oder?
Ja, total. Ja. Also, ich bin ja noch nie beim TCA oder sowas mitgefahren, aber das würde ich zum Beispiel wahrscheinlich nicht als Anfänger Ultra einstufen, aber ja, an sich doch schon, genau wegen den Punkten, was du jetzt erwähnt hast. Bei mir war es ja der mentale Punkt und das ist ja etwas sehr Persönliches und hat jetzt auch nicht unbedingt was mit vielleicht Anfänger oder Nicht-Anfänger zu tun, aber ja, diese Hike-and-Bike-Passagen kann ich jetzt nicht einschätzen, wie es so bei anderen Rennen ist, aber die empfand ich schon auch teilweise echt anstrengend.
Also da waren sie definitiv, aber sie haben sie halt in Grenzen gehalten. Es sicher, durch den Sumpf braucht man eine Stunde oder eineinhalb Stunden, aber das ist kein Vergleich. Also ich bin beim Seven Serpents, bin ich 4 oder 5 Stunden diesen Berg raufgewandert.
Ja.
Also.
Ja, guck, deswegen, also ich würde auch sagen, und was ich so vorher auch mitbekommen habe, gab es jetzt keine Stimme, die gesagt hat, das ist jetzt nichts für Anfänger. Spread Midnight.
Sehr cool, ja. Also danke, dass du uns mitgenommen hast da auf deine sehr persönliche Reise. Und noch einmal der Hinweis von mir, der Tipp, schaut euch jedenfalls der Lilly ein Video an. Das ist auch, es gibt sehr, sehr coole Einblicke. Es gibt da vor allem, was ich irgendwie nicht geschafft habe zu transportieren, diese unglaubliche Landschaft, und das sieht man in deinem Video wirklich, wirklich cool. Also das macht richtig Lust, in Norwegen zu bleiben oder nochmal nach Norwegen zu fahren, weil wenn es jetzt bei uns wieder so heiß wird. Richtig, richtig cool, ja. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und mit uns das besprochen hast.
Vielen Dank, hat mich sehr gefreut und hat echt mega viel Spaß gemacht.